Deutschlandfunk Marktplatz.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Hier bei uns in Deutschland haben wir sichere Lebensmittel. In Bezug auf das Essen brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, so ist immer wieder zu hören. Für Sicherheit und Sauberkeit gibt es peinlich genaue Vorschriften. Manchen sind sie zu genau und Kontrollen gibt es auch. Doch das Vertrauen wird trotzdem immer wieder erschüttert. Haarsträubende Zustände in Lebensmittelbetrieben gelangen an die Öffentlichkeit. Zuletzt im Fall Wilke, Fleisch und Wurst, wo es ja sogar Menschenleben zu beklagen gab. Die Lebensmittelaufsicht, die sei unterbesetzt, Kontrollen fallen aus. Auch das ein Bild zum Thema Sicherheit unserer Lebensmittel. Reden wir also darüber, sichere Lebensmittel vom Hof bis auf den Teller, das ist heute das Thema. Und wir wollen natürlich den Teller nicht vergessen. Die Profis wissen zumindest, was zu tun ist und worauf es ankommt. Im eigenen Haushalt kann man auch jede Menge falsch machen. Und wie man es richtig macht, auch das ist das Thema heute. Wir senden, Sie hören es vielleicht im Hintergrund, nicht aus dem Studio in Köln, sondern von der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Wir sind in Halle 27 zu finden auf der Bühne Landschau. Danke an die Agrarsoziale Gesellschaft für die Gastfreundschaft. Sie betreibt diese Bühne und ist auch dieses Jahr wieder unser Gastgeber. Diese Sendung lebt auch von der Beteiligung von Ihnen, meine Damen und Herren. Wenn Sie sich beteiligen möchten, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Ihre Meinung sagen wollen zum Thema, dann können Sie uns anrufen und das geht so.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Antworten auf Ihre Fragen rund um das Thema sichere Lebensmittel haben geben vier Gäste hier auf der Bühne. Susanne Fiak vom Bundesinstitut für Risikobewertung ist zu uns gekommen. Frau Fiak, welche Aufgabe haben Sie in diesem Bereich?
Schönen guten Morgen von der Grünen Woche. Wir sind das Bundesinstitut für Risikobewertung. Das heißt, wir bewerten mögliche Risiken, die von Chemikalienprodukten und eben auch Lebensmitteln ausgehen können. Wir sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das heißt, wir können nichts kontrollieren, aber wir können wissenschaftlich bewerten und auch Empfehlungen geben. Zum Beispiel an die Bundesregierung und aber auch Tipps an Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn das denn wissenschaftlich auch möglich ist.
Können Sie da ein Beispiel nennen, vielleicht für Verbraucher?
Also zum Beispiel für Verbraucherinnen und Verbraucher, wie sie sich selbst schützen können. In der Küche, das hört sich immer tragisch an, wenn man Fälle hat wie Campylobacter oder Salmonellen, aber natürlich kann man was tun in der Küche, sich nämlich schützen. Einfache Dinge wie Hände waschen, Kreuzkontaminationen vermeiden, sagt man dazu. Kreuzkontamination heißt, dass ein Keim von einem anderen Lebensmittel oder auch von Gerätschaften auf ein anderes Lebensmittel übergeht. Da muss man eben aufpassen. Zum Beispiel kann man rohe Lebensmittel von gekochten Lebensmitteln trennen und sollte auch aufpassen, dass man nicht die gleichen Geräte für diese Dinge verwendet. Da haben wir viele Tipps auch, die man noch weiter ausführen kann auf unserer Website und auch in unserem Stand. Also die gute Nachricht ist da tatsächlich, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sich bei Keimen selbst schützen können. Wir haben natürlich diese Fälle mit über 100.000 Erkrankungen, gemeldeten Erkrankungen im Jahr. Aber wenn man, ich sag mal, die goldenen Regeln einhält, das heißt auch Hände waschen, mit bestimmten Lebensmitteln auch vorsichtiger zu sein. Es gibt eben auch sensible Lebensmittel. Dann kann man sich und seine Lieben dann auch schützen.
Dazu im Laufe der Sendung mehr. Vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist Georg Schreiber zu uns gekommen. Er ist dort stellvertretender Abteilungsleiter für Lebensmittelsicherheit. Jetzt in Abgrenzung zum Bundesinstitut für Risikobewertung. Was ist Ihre Aufgabe?
Ja, wir sind eine Managementbehörde, das heißt, wir koordinieren die Lebensmittelkontrolle in Deutschland und sind Nahtstelle einmal von den Bundesländern, also nach unten zu den Kommunen und nach oben zur Europäischen Kommission, weil wir sind ja in einem Verbund, wir sind in der Europäischen Union, wir sind mit allen anderen Mitgliedstaaten vernetzt. Das heißt, wir müssen uns gegenseitig auf unsere Kontrollen verlassen können und da haben wir eben verschiedene Funktionen. Wir betreiben das europäische Schnellwarnsystem hier in Deutschland und für die Verbraucher betreiben wir auch die Internetseite lebensmittelwarnung.de auf der Warnungen eben eingestellt werden, wenn Lebensmittel, die nicht in Ordnung sind, die gesundheitsschädlich sind, die falsch gekennzeichnet sind, wenn die schon am Markt sind, wenn die im Supermarkt sind und möglicherweise von den Verbrauchern gekauft wurden, dann informieren wir über unsere Webseite die Öffentlichkeit. Wir sind auch, ein Schwerpunkt ist auch Bekämpfung des Lebensmittelbetrugs, was in den letzten Jahren auch zugenommen hat. Und da können Sie in Halle 23a an unserem Stand können Sie sehen, erstens, was da alles gemacht wird. Olivenöl ist immer wieder ein Beispiel. Einfaches Salatöl mit ein bisschen Chlorophyll drin wird dann als Olivenöl verkauft oder auch Honigfälschungen. Gibt es Nusspasten, das können Sie alles an unserem Stand sehen. Sie können auch überprüfen, ob Sie die falschen Lebensmittel erkennen können.
Ja, das habe ich auch gemacht. Da sind drei verschiedene Formen von nach Olivenöl aussehenden Olivenöl. Das eine ist hochwertig, das andere ist mehr Massenware und das dritte, das ist keins. Und da ist es ganz spannend, wie unterschiedlich die schmecken. Und sie schmecken tatsächlich unterschiedlich. Mike Maschke ist stellvertretender Bundesvorsitzender des Bundesverbandes der Lebensmittelkontrolleure und selbst tätig im Landratsamt im Erzgebirgskreis Annaberg-Buchholz. Herr Maschke, was Lebensmittelkontrolleure machen, wissen wir. Sie gehen in Betriebe und gucken nach, ob da alles in Ordnung ist. Was ist denn ein besonders schlimmer Befund, den Sie vielleicht mal hatten, wo es nicht in Ordnung war?
Schönen guten Morgen hier von der Grünen Woche in Berlin. Der einprägsamste Fall, der mir jetzt gerade einfällt, ist ein Kind, eine Verbraucherbeschwerde. Dieses Kind hatte stark blutende Zunge, musste ins Krankenhaus. Das Ergebnis war, es waren Glassplitter in einer Speiseeisportion, heiße Himbeeren mit Vanilleeis. Wir haben dann lange recherchiert, wo könnten diese Glassplitter hergekommen sein, waren dann auch schon kurz davor, das Eis einzuschicken, haben dann in der Küche nochmal geprüft und es kam heraus, es war ein beschädigter Eisbecher überhalb von der Anrichte vom Speiseeis. Und dort haben wir dann festgestellt, dass dieser Gastronom sein sogenanntes Fremdkörpermanagement nicht im Griff hat. Der Hinweis an alle Gastronomen hier in Deutschland, bitte prüfen Sie Ihre Bedarfsgegenstände auf Vollständigkeit, dass sowas nicht wieder passieren kann.
Ja, das ist ein ziemlich schlimmer Befund und wir hoffen, dass es dem Kind dann hinterher wieder gut ging. Das ging so. Martin Rücker ist Geschäftsführer von Foodwatch und ebenfalls hier bei uns. Foodwatch ist eine Verbraucherorganisation. Vielleicht sagen Sie mal, was Sie machen.
Ja, wir verstehen uns, Sie merken es, ich bin stimmlich etwas angeschlagen, da möchte ich mich entschuldigen. Wir verstehen uns als Verbraucherrechtsorganisation. Wir wollen also die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher auf dem Lebensmittelmarkt stärken. Wir wollen genau hinschauen, was Unternehmen tun, wenn es insbesondere auch um Dinge geht, die vielleicht nicht im Interesse der Menschen sind. Und wir schauen aber auch hin, wie die Behörden ihre Arbeit machen, denn auch da gibt es Fälle, bei denen wir sagen müssen, das geht besser. Der Fall Wilke ist nur eines von vielen Beispielen.
Was ist denn so aus Ihrer Sicht das größte Problem bei der Lebensmittelsicherheit bei uns in Deutschland?
Wir haben inzwischen ein europäisches Lebensmittelrecht, das von seinem theoretischen Anspruch her ein sehr gutes ist, bei dem wir aber feststellen müssen, das ist so in dieser Form nicht umgesetzt. Wir haben theoretisch zum Beispiel sehr viele Kontrollvorgaben, die werden aber von den Behörden nicht eingehalten. Gleichzeitig haben wir die Problematik, dass niemand dagegen vorgehen kann. Wir können gegen Unternehmen auch juristisch als Verbraucherinnen und Verbraucher vorgehen, klagen, wenn wir mit bestimmten Dingen nicht einverstanden sind und überprüfen lassen, ob sich das Unternehmen denn hier wirklich an die gesetzlichen Vorgaben hält. Aber was ist, wenn eine Behörde sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben hält, an die Vorschriften hält, beispielsweise am Personal spart und nicht genügend Kontrollen durchführt, beispielsweise es zulässt, dass ein zwingend notwendiger Rückruf eines gefährlichen Produktes nicht gemacht wird. Da können die Menschen nichts tun und die Situation wollen wir stärken, denn wir haben zwar ein hohes Niveau bei der Lebensmittelsicherheit, ohne Zweifel, aber wir müssen auch sagen, Lebensmittel sind nicht so sicher, wie sie sein könnten und das muss der Anspruch sein.
Darüber werden wir im Laufe dieser Sendung sicherlich noch ausführlich zu sprechen kommen. Ich sage an dieser Stelle noch einmal, wie Sie uns erreichen können. Wenn Sie sich beteiligen möchten, wählen Sie die in ganz Europa kostenlose Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie uns eine E-Mail. Die Adresse ist marktplatz@deutschlandfunk.de. Wer sich sein Essen von anderen Menschen zubereiten lässt, gibt denen dafür nicht nur Geld, wenn es zum Beispiel in einem Restaurant ist, sondern auch eine gehörige Portion Vertrauen. Vertrauen, dass das Essen gesund ist, sauber zubereitet wurde und nicht etwa Verdorbenes untergemischt wurde. Damit wir vertrauen können, gibt es die Lebensmittelaufsicht und die Pflicht aller Gastronomen, Lebensmittelladenbesitzer und so weiter, Bauern auf dem Bauernhof und Fabrikbetreiber, ihre Betriebsstätte in Ordnung zu halten und sauber und ordentlich zu halten. In Sichtweite der Bühne, auf der wir hier stehen, ist ein Gastronomie- und Hofladen des Gutes Brodowin. Und wie dort dafür gesorgt wird, dass die Lebensmittel, die Mahlzeiten sicher sind, das lassen wir uns jetzt erklären von Dieter Nürnberger. Er ist zum Stand dieses Demeterhofes gegangen und hat eine Gesprächspartnerin an seiner Seite.
Danke, Georg Ehring. Ja, 1.800 Aussteller aus immerhin 62 Ländern sind ja auf der Grünen Woche vertreten. Und diese 1.800 Aussteller, ja, vielleicht müssen sie oder sollten sie alle kontrolliert werden. Wir sind hier am Stand von Demeter und das ist einer der bekanntesten Bio-Anbauverbände in Deutschland. Und die Waren kommen hier vom Ökodorf in Brodowin zur Orientierung. Das liegt ungefähr 70 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, nordöstlich von Berlin. Und für die Messe wurde hier ein kleiner Hofladen aufgebaut. Wir sagen guten Morgen zu Katja von Malzahn. Was genau wird hier angeboten für die Gäste?
Wir versuchen möglichst unsere eigenen Produkte zu verarbeiten. Also wir haben Kartoffeln vom Feld, wir haben aus unserer Molkerei frische Produkte, Molkereiprodukte, die wir verarbeiten. Und insofern schaffen wir es, ganz viel frische Produkte hier auf den Tisch zu bringen.
Unser Thema ist die Lebensmittelsicherheit, auch ein bisschen natürlich dann auch die Kontrolle, Frau von Malzahn. Sie produzieren wesentlich in der Region, da fallen wahrscheinlich die von ausländischen Anbietern eingeforderten Zoll- und Einreisepapiere, diese ganze Bürokratie erstmal weg. Ist Lebensmittelsicherheit für Sie als Aussteller trotzdem so eine Art bürokratischer Akt erstmal?
Ja, natürlich. Also erstmal haben wir natürlich ganz strenge Kontrollen vor Ort bei der Produktion. Selbst in der Molkerei können Sie sich vorstellen, die Hygienevorschriften sind ganz, ganz streng. Da darf auch keiner anderer rein, wenn da produziert wird. Kein Fremder, da muss man ein Häubchen tragen und sich desinfizieren, andere Schuhe anziehen. Also das Produkt selbst, das wir dann hier verarbeiten, ist schon mal unter ganz strengen Hygienevorschriften produziert worden. Wir bringen das dann hier hin, in einem Kühlfahrzeug natürlich. Dann wird es hier frisch verarbeitet zu unseren guten Produkten. Und insofern muss man sich über Hygiene natürlich hinten in der Küche schon Gedanken machen. Da haben wir ja auch die Hygiene, die dann kommt und das alles kontrolliert.
Die waren schon da.
Haben es nicht bemängelt, wie wir das hier produzieren. Wichtig sind da zum Beispiel Edelstahltische, Möglichkeit, sich die Hände zu waschen in unmittelbarer Nachbarschaft. Solche Dinge sind für die Hygiene immer von großer Bedeutung. Kühlung natürlich auch, ganz wichtiges Thema, dass die Produkte gekühlt sind. Aber da haben wir ein Kühlfahrzeug hier vor der Tür stehen. Natürlich auch mehrere Kühlschränke im hinteren Bereich, wo man dann immer wieder Sachen, die leicht verderblich sind, auch kühlen kann.
Wie läuft so eine Kontrolle durch die Lebensmittelaufsichtsbehörden hier auf der Messe direkt ab? Kommen die unangemeldet vorbei? Machen die Stichproben?
Ja, die kommen völlig unangemeldet, winken dann nett einmal rüber und dann versucht man natürlich einmal über den Stand zu gehen. Manchmal kommen Nachfragen, ist das zum Verkauf? Dann wird auch tatsächlich mit Thermometer gemessen, ist die Kühlung ausreichend? Gucken sich den ganzen Stand an. Wie sieht es aus? Sieht es irgendwie ordentlich aus? Hat das auch einen hygienischen Eindruck? Macht das nicht? Da ist manchmal die Kontrolle dann strenger oder weniger streng, je nachdem, wie der Gesamteindruck ist. Aber streng schon. Es wurde also bei uns zum Beispiel kontrolliert, ist wirklich warmes Wasser da? Dann wird gefühlt, wird Thermometer rangehalten und dann wird geschaut, ob das den gesetzlichen Standards entspricht.
Das heißt, wie lange waren die hier?
Ich würde mal sagen, bestimmt 5 Minuten. Das klingt jetzt wenig, ist aber, wenn man auch an einem so kleinen Stand sich alles genau anguckt, doch eine ganze Menge Zeit, die sich dann nehmen.
Ja, danke für diese Auskünfte. Wir geben zurück auf die Bühne zu Georg Ehring mit ein paar Anregungen. Wir haben gehört, es wird kontrolliert, stichprobenartig, und wir müssen sehen wahrscheinlich dann, wie das konkret aussieht.
Ja, herzlichen Dank auch von dieser Stelle. 5 Minuten Kontrollzeit, das hat mich doch jetzt ein bisschen gewundert. Das ist nicht sehr lang. Herr Maschke vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure, kriegen Sie in 5 Minuten auch den Überblick?
Bei der Größe dieser Stände auf dieser Messe sicherlich. Man hat ja standardisiert, man guckt nach dem Wasser, man guckt nach der Kühlung, was gerade alles soweit erzählt wurde. Bei den Betrieben draußen haben wir dann andere Kontrollzeiten, je nach Betriebsort, Betriebsgröße und was hergestellt wird.
Das heißt, wenn es ein großer Betrieb ist, dann kann es auch schon mal sein, dass Sie den ganzen Tag da sind.
Das kann passieren, natürlich.
Nun werden ja nicht alle Betriebe, haben nicht alle Betriebe ihre Betriebsstätten im Inland. Es gibt auch Lebensmittelimporte. Es gibt einen europäischen Verbund, Herr Schreiber, Sie haben es gerade schon mal angesprochen. Wie läuft das? Lebensmittel, die importiert werden, werden die ähnlich kontrolliert wie die, die hier hergestellt werden? Und wer macht das?
Genau, also die werden genauso kontrolliert. Alle Lebensmittel, die in die Europäische Union reinkommen, müssen die gleichen Standards erfüllen wie die Lebensmittel, die hier in der Europäischen Union produziert werden. Das gibt sogenannte Grenzkontrollstellen, zum Beispiel Hamburg ist eine Kontrollstelle, Marseille, Rotterdam. Dort gibt es also die Lebensmittelkontrolleure, meistens Veterinäre, die die Lebensmittel, die reinkommen, die importiert werden in die Europäische Union, kontrollieren. Und das machen sie eben auch risikoorientiert, das wurde ja schon genannt. Also da, wo wir aus Erfahrung wissen, dass häufiger Probleme auftreten, dort wird eben verstärkt kontrolliert. Während bei anderen Produkten, wo man sagt, okay, da ist in den letzten, was weiß ich, ein, zwei Jahren nichts vorgekommen, da wird natürlich auch kontrolliert, aber weniger, die Frequenz ist natürlich dort sehr viel niedriger. Ja, aber wichtig ist, alles, was von außen kommt, muss die gleichen Standards erfüllen wie die Lebensmittel, die in der Europäischen Union produziert werden. Und wenn die Lebensmittel dann durch diese Importkontrolle durch sind, dann sind sie am Markt frei verfügbar. Also es gibt keine Kontrollen mehr an den nationalen Grenzen. Also wenn die von Frankreich nach Deutschland kommen, dann findet dort keine Kontrolle mehr statt. Sie sind so im sogenannten freien Warenverkehr. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, in der Europäischen Union zusammenzuarbeiten. Vertrauen wurde genannt. Wir müssen uns also auf die Kontrollen in Rotterdam genauso verlassen können wie die niederländischen Kollegen auf die Kontrollen in Hamburg. Ja, weil wenn die Lebensmittel erstmal in der Europäischen Union sind, dann können sie natürlich auch jetzt von Hamburg aus nach Frankreich, nach Italien und so weiter verbracht werden.
Gibt es denn da Schwachstellen? Das frage ich jetzt Herrn Rücker und Herrn Schreiber zusammen. Sind Ihnen da Schwachstellen schon aufgefallen, wo man eigentlich sich verlassen muss, aber dann vielleicht doch nicht so verlassen kann?
Also, wenn ich noch ergänzen darf, also die Kontrolle kann nie hundertprozentig sein. Ja? Also eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Es gibt nicht die Kapazitäten, jedes Lebensmittel, was reinkommt, zu kontrollieren. Diese Kapazität haben wir auch nicht hier intern auf dem Markt, sondern wie gesagt, man kontrolliert risikoorientiert, dort wo man weiß, ich sag mal China als Land, ja, also wenn man weiß, dass dort eben immer wieder Produkte reinkommen, die unseren Standards eben nicht entsprechen, dann wird man dort stärker kontrollieren. Aber sicherlich rutscht das eine oder andere durch. Das liegt in der Natur der Sache. Wir kommen vielleicht später noch auf den Internethandel, da haben wir auch gewisse Probleme natürlich, weil übers Internet also sehr viel aus Drittländern auch bestellt wird. Ich sage jetzt China, USA und diese Sendungen kommen sehr oft in kleinen Paketen, in vielen, vielen kleinen Paketen an. Da kann die Kontrolle an der Grenzkontrollstelle, die können natürlich nicht jedes Paket aufmachen.
Herr Rücker, noch zur Ergänzung. Sind Ihnen da systematische Lücken aufgefallen? Noch ganz kurz, wir laufen schon auf die Nachrichten zu.
Da gibt es mindestens zwei Schwachstellen, die man daran schon sehen kann. Das eine, ich denke spontan an einen Fall eines Nahrungsergänzungsmittels eines niederländischen Herstellers. Das war belastet mit pharmazeutisch wirksamen Substanzen, die bis hin zu Herzinfarkt schwere wirklich Erkrankungen auslösen konnten. Es hat Wochen gedauert, bis das in Deutschland zurückgerufen wurde. Warum? Weil die deutschen Behörden die Position vertreten haben, sie dürfen hier nicht rechtlich über den Kopf des Herstellers hinweg einen Rückruf machen. Der Hersteller in den Niederlanden war für die deutschen Behörden aber schlicht und ergreifend nicht zu erreichen. Also wir brauchen klare Befugnisse für die Behörden, wenn es um Gefahrenabwehr geht, auch selbst aktiv zu werden, egal was der Hersteller macht. Das ist ein wichtiger Punkt, der im Lebensmittelrecht sichergestellt werden muss. Und das Zweite ist, wir haben hier globale Warenstrukturen. Da wird teilweise Rohware nach Tagespreis in sehr verzweigten Lieferketten eingekauft. Und wir versuchen das mit kommunalen Strukturen in der Überwachung in den Griff zu bekommen. Das passt nicht zusammen.
Ich höre, wir haben eine Hörerin, die uns angerufen hat, Frau Erbgut aus der Eifel. Guten Tag, Frau Erbgut.
Guten Tag.
Ja, was ist Ihr Anliegen?
Ich nutze sehr oft ein tiefgekühltes Produkt einer bekannten Tiefkühlfirma. Und zwar ist das eine Gemüsemischung. Und das sind so Scheiben gemischt mit verschiedenen Sachen, Karotten, Zucchini und auch Brokkoli. Und das brate ich mir in der Pfanne auf. Da kann ich vorher nicht sehen, wie die Dinge aussehen. Also ich esse die. Und sehr oft ist genau in diesem Produkt, ich esse nur dieses, ja, Schimmel, also ein furchtbarer Schimmelgeschmack, und es sind die grünen Scheiben. Und ich habe jetzt mal gerade geguckt auf der Hülle. Es sind wahrscheinlich die grünen Zucchini aus Spanien.
Mhm. Das heißt,
die da drin
Sie
sind und die nicht mhm. immer, aber immer wieder habe ich 4 bis 5 Teile, was im verschimmelt schmeckt.
Ja, das darf eigentlich nicht sein. Herzlichen Dank für den Hinweis, Herr Maschke vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure. Was sollte Frau Erbgut damit machen?
Frau Erbgut, ich würde Ihnen empfehlen, sich bei Ihrer zuständigen Lebensmittelbewachung mit dieser Packung zu melden und den Kollegen dort mitzuteilen, um was es geht. Und vielleicht auch noch einmal bei dem Supermarkt, Einzelhändler, wo Sie einkaufen, nachzufragen, ob dort noch Packungen vorhanden sind, die vielleicht schon mal den Kollegen informieren, dass dort was dort ist.
Das wäre ja eigentlich ein Rückrufgrund, ne?
Das kommt darauf an, ob es eine Einzelgeschichte ist oder ob es halt dann mehrfach festgestellt wird.
Frau Fiak, dann kommen wir noch mal zum Thema Schimmelbefall. Schimmel ist ja etwas, was nach einiger Zeit bei vielen Lebensmitteln passiert. Wie soll man damit umgehen, wenn man etwas Verschimmeltes hat?
Also Schimmel kann in bestimmten Fällen ja auch etwas sein, was man gerne isst. Es gibt ja bestimmte Käsesorten, die auch Schimmel sozusagen enthalten, aus bestimmten Gründen auch des Geschmacks. Grundsätzlich ist es aber so, dass Schimmel für uns nicht erwünscht ist natürlich und auch bekannt ist, dass es eben gesundheitlich bedenklich ist. Das heißt, Lebensmittel sollte man nicht verzehren, also das, was jetzt gerade Frau Erbgut vorgestellt hat, also wenn da ein Schimmelpilzbefall tatsächlich vorhanden ist, sollte man das nicht verzehren. Da hilft es auch nicht, wenn man das dann nochmal erhitzt. Das sollte man tatsächlich entsorgen oder eben Kontakt aufnehmen mit den entsprechend verantwortlichen Stellen.
Das heißt, Schimmel wird durch Erhitzen auch nicht unschädlich gemacht?
Nein, das ist nicht empfehlenswert, dass man jetzt sagt, man hat Schimmel und man erhitzt das und dann ist es nicht gesundheitsgefährdend. Nein, das ist nicht der Fall. Das sollte man am besten gar nicht verwenden.
Wenn ich jetzt Käse zum Beispiel habe, soll man den ganzen Käse wegschmeißen oder reicht es, wenn man die verschimmelte Schicht abschneidet, großzügig?
Also da sollte man schon auch bei dem Käse darauf achten, was es für ein Käse ist. Wenn es so ein Käse ist, der, wie jetzt sagen wir mal, so ein Gorgonzola, der sowieso einen Schimmelpilz hat, dann ist es was anderes. Aber in der Regel sollte man das dann nicht mehr verzehren.
Ja. Ja, herzlichen Dank an Frau Erbgut für den Hinweis. Wir hatten vor den Nachrichten noch von Herrn Rücker die Klage über Unterbesetzung der Lebensmittelaufsicht und Lücken im Kontrollregime. Da sollten Herr Schreiber und Herr Maschke auch noch die Gelegenheit haben, was zu sagen. Herr Schreiber, wie lückenhaft und wie unterbesetzt ist in Deutschland die Lebensmittelaufsicht?
Also die Lebensmittelaufsicht, das ist in der Zuständigkeit der Bundesländer. Ja? Und wenn es da Unterbesetzungen gibt, dann muss eben über die politische Schiene Druck gemacht werden, dass die Lebensmittelkontrolle eben ordentlich personell ausgestattet wird, um ihre Aufgaben erledigen zu können. Und dann hat unsere Ministerin Klöckner, die hat es ja auch ganz deutlich gesagt, dass sie von den Ländern erwartet, dass die Lebensmittelüberwachungsbehörden eben so ausgestattet werden, dass sie ihre Arbeit, so wie es in den Gesetzen auch niedergelegt ist, auch durchführen können.
Herr Maschke, wie schaffen die Länder das denn, diese Aufgabe tatsächlich zu erfüllen?
Wir als zuständiger Berufsverband schließen uns der Forderung von der Bundesministerin Klöckner sehr gerne an. Wir weisen seit Jahren darauf hin, dass wir mit den vorhandenen personellen Ressourcen unsere Aufgaben nicht mehr erledigen können. Wir danken Foodwatch für dieses umfassende Zahlenwerk, was am 11.12. veröffentlicht wurde. Das unterstreicht unsere Forderungen, überrascht uns aber auch nicht. Ja, wie schaffen das die Länder? Sie sollten erstmal das vorhandene Personal dazu nutzen. Wir kriegen nicht sofort neue Leute. Das ist völlig klar. Die Ausbildung dauert mindestens 2 Jahre für qualifizierte Kräfte. Wir sollten versuchen, die Ämter besser zu vernetzen, Doppelbeprobungen zu vermeiden und vielleicht nicht amtliche Überwachung nach Kassenlage.
Amtliche Überwachung nach Kassenlage. Ist das etwas, was Sie dann auch beobachten, Herr Rücker?
Das kann man sicherlich so zusammenfassen. Das Zahlenwerk, das Herr Maschke gerade freundlicherweise angesprochen hat, ist eine Abfrage bei allen fast 400 kommunalen Lebensmittelkontrollbehörden in Deutschland, in der Regel für das Jahr 2018. Und wir haben einen Bereich, der nennt sich Plankontrollen. Also der Ansatz ist, jedes Lebensmittelunternehmen soll abhängig vom spezifischen Risiko regelmäßig kontrolliert werden. Dann steht also für jede Behörde eine Zahl von Plankontrollen und wir haben gefragt, wie hoch ist denn die Zahl? Und wie viel davon schafft ihr tatsächlich? Und das Ergebnis ist, dass 90% der Behörden nicht in der Lage sind, ihre vorgegebenen Kontrollzahlen zu erfüllen. Jede dritte Lebensmittelkontrolle, die eigentlich vorgegeben ist in Deutschland, fällt aus. Das ist die Situation. Und das hängt natürlich mit der personellen Ausstattung zusammen. Das ist ganz klar. Ich muss noch was zu Bundesministerin Glöckner sagen, denn das sind ja wohlfeile Appelle zu sagen, die Länder sollen für mehr Personal sorgen. Das ist richtig. Gleichzeitig arbeitet die Ministerin aber hier Pläne aus, die genau das Gegenteil bedeuten würden. Sie ist gerade dabei, eine Verwaltungsvorschrift, die bundesweit gilt, ändern zu wollen. Und der Vorschlag sieht vor, dass die Zahl der vorgeschriebenen Kontrollen deutlich reduziert wird. Selbst in Risikobetrieben wie bei der Firma Wilke würde dann weniger kontrolliert werden. Das geht also in die völlig falsche Richtung. Und hier sollte also Frau Glöckner erstmal die eigenen Hausaufgaben machen und nicht das Gegenteil von dem tun, was sie von anderen fordert.
Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Reifenberg aus Hannover. Guten Tag, Frau Reifenberg.
Ich habe eine praktische Frage, wie viel Portionen man eine geräucherte Forelle, die in Plastik, Glasigplastik verkauft wird, rechtzeitig vor Verfallsdatum geöffnet, verzehren muss, damit man sich nichts tut, wenn man sie im Kühlschrank aufbewahrt. Wie lange kann ich die geöffnet wieder verwenden? 2 Tage, 3 Tage, darum geht es eigentlich. Und die grundsätzliche Frage, ob Herr Maschke auch auf die Pestizidrückstandskontrolle zu sprechen kommen wird.
Zunächst einmal an Frau Fiak die Frage, wie lange hält sich Räucherfisch?
Also Räucherfisch und überhaupt Fisch ist schon auch ein sensibles Lebensmittel. Man sollte dann darauf achten, auf das entsprechende Datum der Verpackung und gerne vorher auch verbrauchen. Wenn man den geöffnet hat, auch so schnell wie möglich verzehren. Also ich finde, 3 Tage im Kühlschrank ist mir schon zu lange. Sobald man das geöffnet hat, würde ich denken, so schnell wie möglich auch in der Familie dann verzehren. Weil das sind schon auch Keime, die sich ausbreiten können. Wir kennen bestimmte Fälle auch, gerade auch das Thema Listerien, das immer aufgekommen ist. Das können auch in bestimmten Lebensmitteln enthalten sein. Also da wäre ich vorsichtig und würde dazu raten, das nicht sehr lange im Kühlschrank noch zu lagern.
Ja, Herr Maschke, suchen Sie auch nach Pestiziden, Pestizidrückständen, wenn Sie in einen Lebensmittelbetrieb gehen?
Wir bekommen unsere Probenanforderungen grundsätzlich vom jeweiligen Landesuntersuchungseinrichtung oder Labor. Und wenn dort Pestizide ein Thema mitspielen, dann gibt es dort spezielle Vorschriften, wie viel Menge wir mitnehmen müssen. Aber es wird auf Pestizide untersucht.
Ja, Herr Schreiber hat sich dazu auch gemeldet vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.
Genau, also wir fassen nämlich diese Daten zusammen. Es werden in Deutschland jedes Jahr ungefähr 20.000 Lebensmittel auf Pestizide untersucht. Ein Lebensmittel wird dabei auf 100 bis 300 bis 400 Substanzen untersucht. Insgesamt können die Labors 1.000 verschiedene Substanzen in solchen Proben messen. Und die Ergebnisse, die Sie da erzielen, die laufen bei uns im Bundesamt zusammen. Und da kann ich wirklich sagen, dass Pestizide, Pflanzenschutzmittel kein Problem sind in Deutschland. Wir haben, auch wenn das immer wieder anders in den Medien vielleicht dargestellt wird, aber wir haben die Daten, wir wissen, dass nur in 1-2% der Lebensmittel, die in Europa produziert werden, die Pestizidhöchstwerte überschritten werden. Also nur in 1-2%. In in Produkten, wie, die sehr verbreitet sind, wie Äpfel und so weiter, finden wir fast gar nichts. Bei Bio-Lebensmitteln noch weniger, ja, wo wir höhere Überschreitungen haben. Das ist bei importierten Lebensmitteln, da sage ich jetzt mal Stichwort Paprika, kommt immer wieder vor, dass dort die Höchstwerte überschritten werden. Aber da finden dann auch, was ich vorhin gesagt habe, eben Kontrollen beim Import statt. Also wenn das aus dem Drittland in die Europäische Union dann importiert wird, da finden dort Kontrollen statt. Und das ist eben ein Beispiel für risikoorientierte Kontrolle. Wenn wir wissen, dass in Paprika häufig die Grenzwerte überschritten werden, dann findet dort auch verstärkt eine Kontrolle statt. Also bei Pestiziden können wir mit ruhigem Gewissen sagen, Entwarnung, also das ist kein Problem. Die Probleme, die wir haben im Lebensmittelbereich, sind nicht so chemische Substanzen, sondern es sind mikrobiologische Probleme, also Salmonellen, Listerien, Campylobacter. Ja?
Aber da muss ich doch mal einhaken, wenn mit 1% meinetwegen der Lebensmittel stärker belastet ist, dann heißt das doch, dass ich so ungefähr einmal im Monat durchaus ein bisschen zu viel abkriege.
Ich weiß nicht, wie viel Sie essen, aber gut. Also man muss zusätzlich sagen, wenn der Höchstwert überschritten wird, bedeutet es noch keine Gesundheitsgefahr. Die Höchstwerte werden so festgelegt, dass man guckt, wie viel Pestizid muss ich auf dem Acker ausbringen, um den erwünschten Effekt zu erreichen. Und dann wird geschaut, wenn ich das mache, wenn ich diese Menge einsetze, wie viel verbleibt da dann auf dem Lebensmittel, wenn es im Supermarkt ist. Ja? Und wenn diese Menge nahe an der Gesundheitsgrenze ist, dann würde man dieses Pestizid nie zulassen. Also es ist noch ein riesen Abstand zwischen diesem Höchstwert, der eingehalten werden muss, und der Konzentration, die dann tatsächlich Gesundheitsschäden verursachen würde. Da ist eine Riesenspanne dazwischen. Das heißt, auch wenn ein Höchstwert überschritten ist, gibt es keine Gesundheitsgefahr. Aber natürlich sollen die Grenzwerte eingehalten werden. Deswegen finden ja die Kontrollen statt.
Klar. Frau Fiak, wenn es nicht die Pestizide sind, was macht dann die Hauptprobleme, wenn ich ein Lebensmittel habe, das mir nicht gut bekommt? Wo sind die Hauptrisiken? Herr Freibart schon angesprochen, das sind eher mikrobiologische Risiken.
Kann ich nur auch bestätigen. Insgesamt muss man ja doch noch mal sagen, und das hat Herr Rücker ja auch so schön gesagt, dass das Niveau der Lebensmittelsicherheit sehr hoch ist in Deutschland und Europa. Wo sind die tatsächlichen Probleme? Tatsächlich im Bereich der Mikrobiologie. Wir hatten ja auch, ich weiß nicht, ob sich jemand noch dran erinnert, den EHEC-Fall 2011. Da gab es tatsächlich auch mal Todesfälle durch eine mikrobielle Verunreinigung. Das heißt, die Keime, die Bakterien, die Viren, die machen uns eher Sorgen als, ich sag mal, die chemischen, man sagt immer Chemie, ich meine, wir bestehen alle aus Chemie, aber als die hergestellten Substanzen, wie zum Beispiel eben auch Pflanzenschutzmittelrückstände. Aber in der Bevölkerung ist es natürlich ein Thema. Wir machen auch Umfragen zur Wahrnehmung von Risiken, und die Menschen machen sich Sorgen in Bezug auf die Pestizidrückstände in Lebensmitteln. Und bei den mikrobiellen Risiken sind sie eher, ich sag mal, ein bisschen entspannter. Dabei sind da natürlich auch Dinge, die man beachten könnte. Niemand kennt, also wenige Menschen in Deutschland kennen zum Beispiel Campylobacter. Das ist ein Keim, der kommt auch auf rohen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Huhn vor, und man kann sich davor auch schützen, aber die Bekanntheit ist noch relativ gering. Salmonellen kennen natürlich ein paar mehr Leute.
Vor solchen Keimen, wie kann man sich schützen? Ich will mal ein Beispiel nennen, es gibt viel Süßspeisen mit rohem Ei, beispielsweise Mousse au Chocolat macht man selber, da kommt rohes Ei rein, sowohl Eiweiß als auch Eigelb. Wie lange kann man das aufbewahren und wie soll man das behandeln, damit man den Genuss hinterher nicht bereut?
Ja, das rohe Ei ist ein Thema, gerade für besonders empfindliche Menschen. Also ich sag mal junge Menschen, ältere Menschen, chronisch Erkrankte, auch vielleicht immunsupprimierte Menschen, die müssen da sehr vorsichtig sein. Das rohe Ei kann tatsächlich auch, es ist immer weniger die Belastung mit Salmonellen, kann aber auch belastet sein. Das heißt, man kann nicht, wenn man sich schützen will, muss man eigentlich auf das rohe Ei verzichten.
Das wäre sehr schade. Nun gibt es Rezepte, wo dann dass die Süßspeise bei Mousse au Chocolat auch mit Alkohol zubereitet wird. Hat das einen schützenden Effekt vor den Salmonellen?
Ich kenne keine wissenschaftliche Studie dazu. Ich würde aber annehmen, dass das nicht ausreicht. Also insofern nicht, dass den Amaretto da drauf kippen und dann denken, dass man ausreichend geschützt ist.
Das war auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Wie vermeide ich denn Kontamination, wenn ich mal Hühnchenfleisch wird ja zum Beispiel auch als eher riskant angesehen, dass das Hühnchenfleisch der Salmonellen dann nicht im Salat wandern?
Also wichtig ist vor allem zu trennen, wenn man mit dem Huhn arbeitet und zum Beispiel den Salat zubereitet. Ja, dann nicht das Messer, mit dem man das Huhn bearbeitet hat, dann nochmal nutzen, um den Salat zu schneiden. Also am besten den Salat vorher zubereiten, bestimmte Bretter auch zu trennen. Also das Schneidebrett für das Gemüse, für das Frische, für den Salat sollte ein anderes sein als das für das Huhn. Man muss das Huhn im Übrigen auch nicht vorher waschen. Das ist manchmal so eine Empfehlung gewesen. Damit verbreitet man gegebenenfalls die Keime noch mehr in der Küche. Das reicht, also dass man, wenn man es nicht wäscht, aber ausreichend erhitzt sollte es sein. Also wir sagen 70 Grad für mindestens 2 Minuten auch im Inneren des Fleisches.
Wir machen einen harten Schnitt an dieser Stelle. Eine gefährliche Tierseuche ist im Anmarsch. Auch das gehört zur Sicherheit unserer Lebensmittel. Die afrikanische Schweinepest breitet sich aus, von Osten aus kommend. Gestern wurde ein Fall kurz vor der Grenze zu Sachsen bekannt, also in Polen. Und kein Wunder, dass die Behörden nervös sind. Und auch die Grüne Woche wäre für den Erreger eine gute Gelegenheit, sich zu breiten, wenn er denn eingeschleppt würde. Für den Menschen ist der Erreger der afrikanischen Schweinepest unschädlich, für Wild- und Hausschweine aber nicht. Und wie die Betreiber der Grünen Woche auf der Hut sind, das hat Dieter Nürnberger in Erfahrung gebracht.
Hast du uns auch mit Füßen dran?
Inzwischen ist in der Russlandhalle auf der Grünen Woche wieder Routine eingekehrt. Wer möchte, kann landestypische Spezialitäten probieren. Allerdings ist Schweinefleisch in diesen Tagen tabu. Und diese Vorgabe war auch der Grund für Aufregung an den russischen Ausstellungsständen gleich am Eröffnungstag. 1,5 Stunden sperrte das zuständige Veterinäramt die Halle. Lars Jäger von der Messe Berlin ist Projektleiter der Grünen Woche.
Und zwar ist es der Kontrolle aufgefallen, dass einzelne russische Aussteller tatsächlich ein verpacktes Produkt in der Vitrine hatten, wo Schweinefleisch mit eingearbeitet wurde. Und um dort sicherzustellen, dass wir alle eingeführten Produkte auch finden, hat das Veterinäramt darum gebeten, dass wir die Halle sperren, dass wir kurz und zügig alle Stände uns anschauen und die entsprechenden Produkte aus den Vitrinen nehmen.
An 2 Ständen wurden Fleischprodukte beschlagnahmt. Die Angst vor der Schweinepest hat längst auch die Grüne Woche erreicht, denn die Gefahr rückt näher. Rund 20 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt wurde Anfang Januar auf polnischem Boden ein totes Wildschwein gefunden, verendet an der afrikanischen Schweinepest. Politik und Behörden sind alarmiert und die Messeleitung der Grünen Woche hat Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Lars Jäger.
Obwohl wir kein ausdrückliches Verbot von unserem Veterinäramt erteilt bekommen haben, haben wir auf Schweine als Ausstellungstiere verzichtet, im 2. Jahr übrigens.
Menschen können sich nicht anstecken, weder vom Fleisch infizierter Tiere noch durch Kontakt mit ihnen. Das Virus befällt ausschließlich Wild- und Hausschweine. Gegen die Ausbreitung hilft nur Vorbeugung, sagt Thomas Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Löffler-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Seit dem ersten europäischen Fall 2007 in Georgien habe man Zeit gehabt, sich auf die Ausbreitung einzustellen. Mettenleiter sieht Deutschland hier gut aufgestellt.
Wir sind recht gut vorbereitet, was die Maßnahmen angeht, zur Früherkennung, zur Diagnostik. Wir haben gesetzliche Grundlagen angepasst, die es erlauben sollten, jetzt auch die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt aber nicht, dass das jetzt alles in Stein gemeißelt bleibt, sondern wir müssen weiter Flexibilität in der Seuchenbekämpfung natürlich achten, wie sich Szenarien entwickeln.
Allerdings bleibe das größte Risiko der Faktor Mensch oder das Wurstbrot-Szenario, wie Mettenleiter sagt. Denn weggeworfene, infizierte Schweinefleischprodukte können von Wildschweinen gefressen werden, die dann auch Zuchtschweine in Freihaltung leicht anstecken könnten. Auch über Kleidung ist eine Virusübertragung möglich. Sollte in Deutschland das Virus ausbrechen, dann seien Gegenmaßnahmen in den Ställen einfacher zu handhaben als im Lebensraum der Wildschweine, so Thomas Mettenleiter.
Das heißt, wir können dann davon ausgehen, die Infektion ist zwar im Stall, aber möglichst nicht nach außen. Und dann ist das, was wir an infizierten oder infektionsgefährdeten Tieren haben, im Stall zu sehen. Und das ist das dann, was die Tierseuchenbekämpfung macht. Sie eliminiert diese Tiere. Wir haben solche umgrenzten epidemiologischen Einheiten in der freien Natur im Regelfall nicht.
Im Umfeld der Grünen Woche wird das Thema auch auf höchster Ebene besprochen. Es geht nicht nur um konkrete Präventionsmaßnahmen wie das Aufstellen von Zäunen an der polnischen Grenze, sondern auch um wirtschaftliche Risiken. Deutschland gehört zu den Top-Erzeugern von Schweinefleischprodukten. Der Übersprung des Virus würde vor allem die Exportwirtschaft hart treffen, weshalb beispielsweise mit der chinesischen Regierung darüber verhandelt wird, ob im Fall der Fälle Schweinefleisch zumindest aus in Deutschland dann nicht infizierten Regionen weitergeliefert werden könnte.
Ein Beitrag von Dieter Nürnberger. Und wir hätten darüber auch gern mit der Berliner Lebensmittelaufsicht gesprochen, die aber leider für ein Interview keine Zeit hatte. Herr Blaum aus Freiburg hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Blaum.
Hallo.
Ja, Sie haben hören eine Sie Frage. Ja, ich höre Sie und Sie können jetzt Ihre Frage stellen.
Ja, vorhin war die Frage nach Untersuchung auf Pestizidrückstände in Lebensmitteln, also Pflanzenschutzmitteln auf Deutsch. Mich würde interessieren, ob das auch für Wein getestet wird in Deutschland. Hintergrund ist, dass nach meiner Erinnerung im September vorigen Jahres im Fernsehen ein Bericht kam, dass eine Französin, wenn ich es richtig im Kopf habe, 17 Bordeaux-Weine auf Pflanzenrückstände hat testen lassen und man in allen 17 Fällen fündig geworden ist.
Ja, wer kann dazu etwas sagen? Pestizidrückstände im Wein? Sehr allgemeines Kopfschütteln, Herr Schreiber.
Also es ist uns zumindest noch nicht als Problem aufgefallen. Ich kann jetzt da wenig dazu sagen, aber wie gesagt, es werden 20.000 Lebensmittel pro Jahr auf Pflanzenschutzmittelrückstände untersucht. Natürlich auch Wein und uns ist da noch nichts aufgefallen, dass es da Probleme geben könnte.
Frau Fiak.
Ja, also den konkreten Fall, das können wir als wissenschaftliche Institution ja auch gar nicht kennen. Aber wenn man etwas findet, heißt es ja nicht unbedingt, dass es ein gesundheitliches Problem darstellt. Das hatten wir vorhin ja schon. Man muss wissen, es gibt entsprechende Höchstgehalte, die dürfen nicht überschritten werden. Und wenn diese nicht überschritten werden, dann ist das in der Regel auch kein Problem. Dann sind diese Lebensmittel auch sicher und eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht zu erwarten. Das heißt, ein Fund, ja, das mag immer eine große Aufmerksamkeit hervorrufen. Es ist etwas drin und das mögen die Menschen auch nicht, dass etwas drin ist, was da nicht sein sollte. Aber es gibt natürlich Regeln und Höchstgehalte, die dann dafür Sorge tragen, dass die Menschen geschützt werden.
Wir senden heute von der Grünen Woche aus Berlin und sind zu Gast beim Stand der Agrarsozialen Gesellschaft. Landschau heißt die Bühne in Halle 27. Wenn Sie vom Eingang Süd kommen, ist das gleich in Richtung links durch eine andere Halle durch und dann sind Sie schon bei uns. Noch bis 11.30 Uhr reden wir über sichere Lebensmittel vom Hof bis auf den Teller und wir tun das mit Martin Rücker von der Organisation Foodwatch, mit Mike Maschke vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure, mit Georg Schreiber vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und Susan Fietzak vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, denn Sie können sich an dieser Sendung beteiligen und uns angerufen hat Herr Bühler aus Tübingen. Guten Tag, Herr Bühler.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe vorhin zugehört, als es unter anderem um dieses Schimmelgemüse ging und es hieß, man möge doch bitte die Lebensmittelkontrolle anrufen. Mir ging es so, dass ich Ende letzten Jahres bei einem großen Discounter hier in Tübingen Fleisch gekauft habe, was ich normalerweise selten mache. Das Ergebnis war, dass ich am Samstag gekauft habe, am Sonntag wollte ich das Gulasch aufmachen und es hat dermaßen gerochen, dass es ungenießbar war. Hat mich dann doch etwas geärgert, deswegen habe ich am Montag versucht, die Lebensmittelkontrolle, Wirtschaftskontrolldienst oder wie auch immer anzurufen. Das Ergebnis war, nach einer halben Stunde habe ich einen erreicht. den konnte ich nach viel Mühe dazu überreden, sich das mal anzugucken. Er meinte dann, ich müsste jetzt erstmal 20 Minuten lang irgendwelche Fragebögen ausfüllen. Das wurde mir dann doch alles zu viel, habe aber dann hinterher erfahren, dass man mal doch eine Probe genommen hat, allerdings nicht in der von der Charge vom Samstag, sondern in der Folgecharge. Ich habe dann 2-3 Wochen später wieder angerufen, dann hieß es, das Ganze wäre im Labor. Es würde noch eine Weile dauern. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn tatsächlich das jetzt vielleicht nicht so offensichtlich gestunken hätte, sondern sonst irgendwie gesundheitsschädlich gewesen wäre und das jemand auffällt, was bitte sollte er denn tun, um andere zu warnen? Denn wenn ich nach 3 Wochen dann irgendwo das Ergebnis mitkriege, dann heißt es eigentlich nur, der Wirtschaftskontrolldienst stellt nach 3 Wochen fest, woran die Leute gestorben sind.
Ja, sehr zugespitzte Formulierung. Herzlichen Dank, Herr Bühler. Herr Maschke, wie ist da Ihre Erfahrung? Wie schwer ist es für Finder von verdorbenen Lebensmitteln, das auch tatsächlich an die Behörden zu bringen?
Ich kenne den konkreten Einzelfall jetzt nicht. Es ist, wir raten immer zuallererst, sich bei dem Lebensmittelunternehmer wieder zu melden, das heißt dem Discounter oder Lebensmitteleinzelhandel, wo ich dieses Produkt erworben habe. In den meisten Fällen wird dort anstandslos gehandelt. Wenn das nicht der Folge ist oder Sie darauf bestehen, uns zu informieren, ist das kein Problem. Sie kommen aus Tübingen, das heißt, Sie haben sich die Stadtverwaltung versucht zu informieren oder die Kreisverwaltung. Dann versuchen wir rein theoretisch das angefangene Produkt, zum Beispiel Ihren stinkenden Gulasch, wenn ich richtig verstanden hatte, zu beproben. Versuchen dann eine Vergleichsprobe nach Möglichkeit von der gleichen Charge zu nehmen, dass wir dort auch einen Vergleich hinbekommen. Es kann ja auch nur ein Einzelfall sein, ein Luftzieher oder was auch immer. Ja, dann geht es ins Labor und dann wird dort entsprechend den Vorgaben des Gutachters untersucht. Lebensmittelmikrobiologie, Chemie, was halt irgendwo möglich ist. Und das kann halt dauern, weil auch die Labore haben Beweispflichten. Und wenn ich gewisse Sachen finde, muss ich das nochmal kontrollieren, ob es wirklich kein Ausrutscher war.
Dass der Hörer so viel beantworten musste, Fragebögen ausfüllen, ist das normal?
Auch die Behörde hat Beweissicherungspflichten. Die Behörde muss auch informieren, dass sich ein Verbraucher wegen Verleumdung oder falscher Verdächtigung strafbar machen kann. Das ist ein Rechtsstaat in Deutschland. Wir haben Dokumentationspflichten, die haben wir einzuhalten. Und wenn das in Baden-Württemberg bei den Kollegen so ist, dann ist es so in diesem Bundesland.
Herr Rücker, Herr Schreiber vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Wie sehen Sie das?
Ja, also ich wollte noch ergänzen, auch wenn Herr Bühler jetzt anscheinend negative Erfahrungen gemacht hat, rufen wir schon die Verbraucher und Verbraucherinnen auf, wenn ihnen was auffällt, dass irgendwo was nicht in Ordnung ist, wirklich die Lebensmittelüberwachung zu informieren. Es in jedem Landkreis, in jeder kreisfreien Stadt gibt es ein Lebensmittelüberwachungsamt. Und normalerweise kümmern die sich da auch darum, warum Herr Bühler jetzt so negative Erfahrungen gemacht hat. Das können wir hier natürlich nicht nachvollziehen. Aber wir rufen wirklich die Verbraucherinnen und Verbraucher auf, die Lebensmittelüberwachung zu informieren.
Herr Rücker vom Foodwatch, Sie wollten auch noch was dazu sagen.
Also wenn es einen konkreten Verdacht gibt, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte mit dem Lebensmittel, insbesondere dann, wenn es auch andere Menschen betreffen könnte, ist das der richtige Schritt, zu der Behörde zu gehen. Ich weiß nicht, ob Sie aus der Stadt oder aus dem Landkreis Tübingen kommen. Im Landkreis, weiß ich, ist die Besetzung der Lebensmittelüberwachung sehr, sehr schlecht. Da mag es vielleicht auch Gründe bei den Kapazitäten haben, dass man da nicht so schnell handeln konnte, wie das die einzelnen Kontrolleure vor Ort auch sicherlich gewollt hätten. Man muss sich auch anschauen, wie akut ist die Situation. Bei einem Gulasch kann man davon ausgehen, die meisten werden das gut durcherhitzen und wahrscheinlich eine Weile im Topf haben. Dann hat man mikrobiologische Probleme dann in der Regel auch im Griff. Bei anderen Lebensmitteln ist da sicherlich eine schnellere Handlung erforderlich als das, was Sie erlebt haben. Wichtig ist, wenn Sie diese Erfahrung machen, lassen Sie es nicht auf sich beruhen. Also gehen Sie an die nächsthöhere Stelle und lassen Sie überprüfen, was da passiert ist. Auch Behörden machen nicht immer die Arbeit, die sie machen sollten im Sinne des Verbraucherschutzes. Da ist dann die Fachaufsicht, also im Ministerium beispielsweise in Baden-Württemberg zuständig. Und Sie können sich gerne auch in solchen Fällen bei uns bei Foodwatch direkt melden und wir schauen mal, ob wir da etwas herausfinden können.
Das ist vielleicht die Gelegenheit, nochmal auf das Portal Lebensmittelwarnung einzugehen, Herr Schreiber. Da gucke ich auch ab und zu mal drauf und stelle dann fest, irgendwo im Lande wurden wieder Gewürzgurken oder Fleischscharfen zurückgerufen. Das habe ich aber doch nicht im Kopf, wenn ich im Supermarkt einkaufe.
Naja, also Sie müssen, also normalerweise geht man davon aus, dass der Supermarkt informiert ist und dort einen Aushang macht, ja, also beziehungsweise, dass das Produkt natürlich überhaupt nicht mehr in dem Regal ist. Also wenn wir eine Lebensmittelwarnung schalten auf unserer Webseite, dann sind ja alle Behörden auch informiert, beziehungsweise die Behörden stellen ja diese Warnung ein und sind beim Hersteller vor Ort gewesen, der mitteilen muss, wohin er das Produkt geliefert hat. Und dann werden auch die ganzen Supermärkte und Discounter informiert, damit sie die Produkte so schnell wie möglich aus den Regalen räumen und dann auch Aushänge machen, dass, wenn die Produkte schon gekauft wurden, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher die natürlich zurückbringen können und natürlich ihr Geld wieder bekommen. Ja.
Also wenn ich aber Gulasch zum Beispiel im Kühlschrank habe und habe irgendwas von Rückruf gehört, Gulasch, weiß nicht genau, was das ist, dann kann ich auf der Seite Lebensmittelwarnung gucken, ist denn mein Gulasch betroffen?
Genau, es geht ja meistens immer um eine bestimmte Charge, die mit einer Nummer gekennzeichnet ist, die ein bestimmtes Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum hat. Also normalerweise kann ich mit dieser Information als Verbraucher, Verbraucherin das Produkt identifizieren. Ich kann in meinen Kühlschrank gucken, habe ich das gekauft, und wenn sich das dann tatsächlich so rausstellen sollte, dann gebe ich das zurück. Ja.
Dann sollten wir noch mal kurz auf das Portal Top Secret eingehen von Foodwatch. Das hat eine bisschen andere Aufgabe.
Ich würde auch gerne noch zu Lebensmittelwarnung.de etwas sagen. Das Problem ist nämlich, dass dort nicht alle Warnungen eingestellt sind. Häufig sind sie auch nicht schnell eingestellt. Es dauert manchmal Tage, bis die Meldungen dort sind. Teilweise werden bestimmte Regionen als nicht betroffen angezeigt, obwohl schon bekannt ist, dass sie das sind. Also das ist ein guter Anspruch, aber es funktioniert bisher nicht. Es ist auch nicht sehr praxisnah, dass die Menschen regelmäßig auf die Internetseite aktiv gehen müssen und beispielsweise das, was 2011 mit den Unterschriften aller zuständigen Landesminister und des Bundesministers eigentlich vereinbart wurde, vor fast 10 Jahren, dass es ein E-Mail-Abonnement gibt, dass man sich also wirklich über einen Newsletter informieren kann, über Rückrufe. Das gibt es bis heute nicht. Das zeigt einen Bereich, in dem hier wirklich die politisch Verantwortlichen versagen bei der Warnung vor Lebensmitteln, die eindeutig und nachgewiesen auch gesundheitsgefährdend sein können. Top Secret ist eine Initiative, die Foodwatch gemeinsam mit Frag den Staat einberufen hat. Da geht es in der Tat um etwas anderes. Da geht es nicht um Rückrufe, um akute Gesundheitsgefährdungen, sondern wir wollen erreichen, dass die Ergebnisse der amtlichen Lebensmittelkontrollen grundsätzlich öffentlich gemacht werden. Die guten Ergebnisse genauso wie die schlechten Ergebnisse. Warum? Wir erleben es aus anderen Ländern, wo die Behörden selbst diese Transparenz schaffen, dass das der entscheidende Anreiz für die Unternehmen ist, sich zum Beispiel an Hygienevorgaben zu halten. Also ein Unternehmen weiß, es kann, wenn es von dem Lebensmittelkontrolleur bei irgendetwas erwischt wird, was gravierend ist, das nicht mit einem kleinen Bußgeld beheben und niemand erfährt davon, sondern es wird öffentlich. Eine Schule kann sich dadurch zum Beispiel auch informieren, wenn sie einen Caterer aussucht, wie arbeitet der denn im Bereich Hygiene? Sind da Auffälligkeiten bekannt oder ist das nicht der Fall? Das sorgt für ein erwiesenermaßen höheres Niveau bei der Einhaltung von Hygienevorgaben. Und diese Transparenz ist das zentrale Mittel, was uns hier in Deutschland noch fehlt. Leider wird das immer wieder zwischen Bund und Ländern zerredet. Und die Gaststätten- und Hotellobby läuft auch Sturm gegen jeden Versuch, da ein bisschen mehr zu erreichen. Mit Top Secret, jeder kann sich da draufklicken, kann man sehr einfach auf Anfrage zumindest für ein bestimmtes Unternehmen sich die Kontrollberichte anfordern und dann auch eben eine Allgemeinheit öffentlich machen. Das sind noch einige Rechtsstreitigkeiten, aber wir kommen immer weiter und die meisten Behörden liefern dann doch die Kontrollberichte.
Ja, Dieter Nürnberger ist auf die Bühne gekommen und er hat die Fragen der Hörerinnen und Hörer dabei. Was wollen unsere Hörer wissen?
Ja, Georg Ehring, es gibt wieder sehr viele Statements, es gibt auch Einschätzungen und auch direkte Fragen hier an die Teilnehmer auf dem Podium. Fangen wir mal mit Herrn Angelini an, der hat angerufen und er sagt, er betreibt ein Restaurant und rät jedem Gast auch mal einen Blick in die Küche zu werfen. Bei ihm ist das erlaubt und er gibt uns auch noch mit auf den Weg, Billig und Qualität zusammen, das geht nicht, das vielleicht als Einschätzung. Wir haben auch einen anonymen Anruf bekommen und zwar hat er sich selber als Manager in der Lebensmittelindustrie bezeichnet und er sagt, dass seine Firma Lebensmittel importiere. Diese seien teilweise hoch belastet und das würde er auch wissen und deshalb würde er mit dieser Ware vor allem kleinere Läden beliefern, weil dort die Kontrollen lascher seien und größere Läden bekommen die bessere Ware. Das ist jetzt vielleicht mal als Einschätzung gedacht. Und ein großes Thema bei unseren Zuhörern ist Glyphosat. Und da ganz stellvertretend vielleicht mal eine Frage eines Hörers. Wie kann es sein, dass seit Jahrzehnten ein nachweislich krebserregendes synthetisches Mittel, dessen chemische Struktur verwandt mit der von Agent Orange sei, im Anbau von Lebensmitteln eingesetzt wird? Dieses Gift sollte gar nichts mit Lebensmitteln zu tun haben. Und deswegen, wann wird es ein für alle Mal verboten? So die Frage.
Ja, Frau Fiak, Glyphosat ist ein Thema auch bei der Lebensmittelsicherheit. Wie sehen Sie das?
Also Glyphosat ist ein Thema auch für Verbraucherinnen und Verbraucher. Da ist natürlich der Zweck für Verbraucher nicht so gegeben. Die sagen, warum ist das in meinem Essen? Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass sich die entsprechenden Behörden und auch gerade die wissenschaftlichen Institutionen ganz, ganz lange mit Glyphosat intensiv befasst haben. Weil wir wollen natürlich auch wissen, wir wollen die Verbraucherinnen und Verbraucher schützen, ob das tatsächlich krebserregend ist oder nicht. Und da haben wir auch international mit vielen Behörden uns ausgetauscht, auch deren Statements eingefordert, die Studien, sowohl die wir kennen, die epidemiologischen Studien, das heißt am Menschen, und wir kennen auch die Studien, die an bestimmten Tieren durchgeführt worden sind. Das muss die Industrie so vorlegen. Und da gibt es dann die entsprechenden Prüfungen. Und der Stand der Zeit ist, dass Glyphosat bei bestimmungsgemäßer Anwendung eben nicht krebserregend ist. Das ist das, was viele Institutionen und Behörden jetzt auf Ableitung der Studien sagen. Und insofern muss man natürlich dann sehen, inwieweit die Politik Verbote ausspricht. Das ist nicht unsere Aufgabe als wissenschaftliche Institution. Da mögen dann auch andere Gründe eine Rolle spielen, vielleicht die Risikowahrnehmung, vielleicht auch Auswirkungen auf die Umwelt. Das ist nicht so unser Thema. Aber in Bezug auf die Gesundheit der Menschen legen wir natürlich dann entsprechende Höchstgehalte fest. Wir sagen, ab dieser bestimmten Konzentration wollen wir natürlich Glyphosat nicht in Lebensmitteln haben. Das heißt aber nicht, dass wenn in niedrigeren Konzentrationen Glyphosat in Lebensmitteln ist, dass eine Gefährdung für die Menschen besteht. Agent Orange ist meines Wissens eine Dioxinverbindung, die eher nicht mit Glyphosat zu tun hat.
Dieter Nürnberger mit weiteren Fragen.
Ja, Herr Jens Wiesiger hat uns eine Mail geschickt und er fragt ganz konkret Frau Fiak und später dann auch Herrn Rückert, wer haftet eigentlich, wenn es zu einer Gefahr für die Öffentlichkeit kommt, weil zu wenig Lebensmittelkontrolleure eingestellt wurden? Und wann und wie viele diesbezügliche Verfahren gab es schon?
Ja, das ist eine Frage, auf die sich Herr Schreiber meldet vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.
Genau. Also man muss jetzt mal ganz klar sagen, dass für die Lebensmittelsicherheit in Deutschland, in der Europäischen Union, das ist gesetzlich so festgelegt, die Lebensmittelunternehmer zuständig sind. Ja? Der Lebensmittelunternehmer, Unternehmerin muss dafür sorgen, dass nur sichere Lebensmittel auf dem Markt sind. Und die Kontrollbehörden und die Unternehmen müssen auch Untersuchungen machen an ihren Produkten. Die müssen Eigenkontrollen machen. Und die Behörde, die geht in den Betrieb und prüft, die Kontrolle des Betriebes, also die Kontrolle der Kontrolle, ja, das ist unser System. Und wenn die Lebensmittelunternehmen eben da Defizite haben, dann wird die Lebensmittelkontrolle einschreiten. Ja, so ist das System.
Herr Rücker von Foodwatch auch noch dazu.
Ja, die Haftung ist ein ganz, ganz wesentliches Problem, insbesondere auch die behördliche Haftung. Sie müssen als Verbraucher erstmal den Nachweis erbringen, welche Handlung denn dazu geführt hat, dass Ihnen ein Schaden eingetreten ist. Und jetzt bringen Sie mal den Nachweis überhaupt, dass ein bestimmtes Lebensmittel ursächlich verantwortlich ist. Das geht häufig bei der Mikrobiologie, also bei Listerienbelastungen. Häufig ist zu viel gesagt, aber da geht es immer wieder mal. Und da können Sie den Nachweis erbringen, auch wenn ganz spezifische Keime wirklich für die Auslösung einer Erkrankung verantwortlich sind. Aber deshalb ist mir das auch so ein bisschen zu einfach, was vorhin gesagt wurde zum Thema Pflanzenschutzmittel oder sogenannte chemische Belastungen. Hier haben wir es eben häufig mit Substanzen zu tun, die sich im Körper anreichern, die sehr wohl kritisch zu sehen sind mit Blick auf die Gesundheit, bei denen sie aber den direkten Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung nicht machen können. Also wenn wir zu viel Dioxine aufnehmen, dann ist das natürlich ein gesundheitliches Problem. Sie werden aber nicht den Nachweis erbringen können, dass sie erkrankt sind oder möglicherweise jemand verstorben ist, aufgrund eines bestimmten Lebensmittels, das hochbelastet ist. Und insofern läuft das so ein bisschen unter dem Radar. Wir haben auch beim Thema Glyphosat große Schwierigkeiten damit, dass wir hier nicht dem Vorsorgeprinzip folgen. Es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens, der abschließend ist. Das Vorsorgeprinzip, das in Europa eigentlich gelten sollte, sagt aber, wenn es Zweifel an der Sicherheit gibt, dann dürfen wir ein Produkt nicht zulassen. Wir haben bei den Präparaten, die eingesetzt werden, also glyphosathaltige Mittel, da ist ja nicht nur Glyphosat als Wirkstoff drin, haben wir keine gute Untersuchung, wie denn eigentlich die Zusammenwirkung der verschiedenen Substanzen ist. Diese Produkte sollten aus unserer Sicht nicht zugelassen sein und dürften nicht zugelassen sein. Also da gibt es schon einige Themen, die wir besprechen müssen. Und wir müssen auch über Klagerechte reden, nämlich dann, wenn eine Behörde ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. Wir haben bisher keine Möglichkeit, hier etwas zu unternehmen, es sei denn, Sie können wirklich den konkreten Nachweis erbringen, dass Ihnen nur deshalb ein Schaden eingetreten ist. Das ist zu wenig.
Anreicherung von Lebensmitteln, Frau Fiak, von Pestiziden in Lebensmitteln, müsste man da möglicherweise doch die Höchstgrenzen etwas niedriger setzen?
Also natürlich müssen wir in unserer Risikobewertung auch Anreicherungen mit berücksichtigen. Und gerade Glyphosat ist ein Beispiel dafür, dass es ziemlich schnell ausgeschieden wird im Körper. Das hat auch zu Beunruhigung geführt, weil man nämlich Glyphosat im Urin findet. Das liegt daran, dass es eben sich, es ist kein fettlöslicher Stoff, der sich sehr gut in, ich sag mal, in so einer Matrix wie Fett anreichert im Körper, sondern tendenziell eher schnell ausgeschieden wird. Wir müssen das natürlich alles berücksichtigen. Wir müssen auch bei Substanzen, die sich anreichern, wie Dioxine, bei denen ist es nämlich tatsächlich der Fall, dass sie sich in fettreicheren Gewebe anreichern, genau das auch mitbewerten. Das heißt, beim Dioxin ist die Körperlast entscheidend. Das heißt, wie viel Dioxin habe ich tatsächlich im Körper? Und wir haben alle Dioxine im Körper. Das hört sich nicht gut an, das mögen die Menschen nicht. Es ist aber so, dass Dioxine ubiquitär, das heißt überall vorkommen und damit auch beim Menschen. Jetzt ist nur die Frage, ab wann ist es gesundheitlich tatsächlich ein Thema? Und damit müssen wir uns auseinandersetzen und wissenschaftlich analysieren, ab welchen bestimmten Grenzwerte wir dann tatsächlich sagen müssen, ja, da können Probleme auftreten. Das ist unsere Aufgabe. Wir wollen die Verbraucherinnen und Verbraucher schützen und das müssen wir auf wissenschaftlicher Basis machen.
Sie warnen, geben also eher Entwarnung bei Pestizidrückständen zum Beispiel. Dafür warnt Ihr Bundesinstitut vor Dingen, auf die man als normaler Verbraucher gar nicht kommen würde, zum Beispiel vor dem Genuss von rohem Kuchenteig.
Also warnen dürfen wir gar nicht, wir dürfen nur wissenschaftliche Empfehlungen geben. Also wir sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und gucken uns das alles richtig an und sehen, wollen da eben auch rausfinden, wo es tatsächlich Probleme für die Menschen gibt und um deren Gesundheit zu schützen. Und das hört sich natürlich banal an, wenn man sagt, ja, den rohen Teig sollte nicht verzehren, aber Glyphosat sei kein Problem. Das ist etwas, das kann man zugespitzt so darstellen, aber wir müssen natürlich sehen, was tatsächlich die wissenschaftliche Datenlage hergibt. Und das sind ganz verschiedene Themen, und die man sicherlich auch anders behandeln muss. Bei den mikrobiellen Erkrankungen wissen wir, dass natürlich ein Verzehr von bestimmten rohen Lebensmitteln dazu führen kann, dass bestimmte Erkrankungen hervorgerufen werden. Und wenn man sich schützen will, dann ist es natürlich unsere Aufgabe, dafür auch Ratschläge zu geben. Das ist manchmal nicht schön. Also meine Kinder, mit denen backe ich auch. Und dann denke ich, nachher der rohe Teig zu naschen, ist ja auch eine schöne Sache. Es ist halt die Frage, wie geht man denn damit um? Man muss es als Verbraucherinnen und Verbraucher wissen. Klar, ein roher Teig kann auch bakterielle Verunreinigungen enthalten und die Gesundheit gefährden. Und da ist natürlich besonders auch die Küchenhygiene zu nennen, beim Händewaschen etc. Das heißt nicht, dass wir chemische Risiken verharmlosen. Wir müssen uns das wirklich genau angucken, aber das eben auf wissenschaftlicher Basis und alle Studien mit berücksichtigen.
Dieter Nürnberger. Noch eine weitere Hörerfrage.
Ja, wir haben eine ganz praktische Frage von Karin Buttigieg. Die baut sehr viel Gemüse selber auch im eigenen Garten an, muss aber im Winter dann doch einiges kaufen. Und ihre konkrete Frage lautet, wie gut kann man eigentlich durch Waschen das Gift entfernen oder dringt es wirklich immer in das Obst und Gemüse hinein, sodass Waschen eigentlich nichts bringt? Und sie macht noch darauf aufmerksam, dass sie eben nicht gerne Obst beispielsweise schält, sondern sie lieber schrubbt, da sie die Haut von Möhren, Äpfeln etc. mag.
Ja, das ist auch wieder eine Frage an Frau Fiak in erster Linie. Wie gut hilft Waschen?
Waschen ist immer gut. Also Gemüse zu waschen ist sicherlich sinnvoll in Bezug auf viele Dinge. Vorrangig natürlich aufgrund der mikrobiellen Belastungen, die da auftreten können. Also Waschen ist sinnvoll. Auch, das kann auch betreffen, nicht nur frisches Gemüse nochmal zu waschen. Sicherlich putzen ist auch eine Variante. Da muss man natürlich aber darauf achten, dass auch die entsprechenden verwendeten Geräte nicht kontaminiert sind und sauber sind. Aber waschen sollte man. Das ist in Bezug auch auf tatsächlich auch auf Pestizidrückstände, wenn man dann achten wollte, kann man auch das entsprechend reduzieren. Aber wichtig sind eben auch die Keime, die man dann entsprechend abwaschen. Also nicht alle, aber zumindest reduzieren kann.
Wenn Sie jetzt die vielen Fragen und Antworten noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das hinterher im Internet tun. Sie können aber auch einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen und das geht folgendermaßen.
Der Marktplatz zum Nachhören. Im Internet unter deutschlandfunk.de/marktplatz.
Mit unserer DLF-Audiothek auf Smartphone und Tablet.
Oder bestellen Sie einen kostenpflichtigen Mitschnitt dieser Sendung für 10 Euro unter der Telefonnummer
0221 345 1831 oder per E-Mail.
hörerservice@deutschlandradio.de.
Ja, das waren unsere Bestellmöglichkeiten und für eine Frage haben wir vielleicht noch Platz, Dieter Nürnberger.
Gut, da geht es um ein Thema, was sehr viele Hörer oder auch E-Mail-Schreiber bei uns bewegt hat, die immer wieder gesagt haben, es kommt ja immer wieder vor, dass beispielsweise Margarine auch mal, das Motorenöl auch immer mal wieder in Margarine gefunden wird, Holzspäne in Hundefutter und zusammengefasst fordert da zum Beispiel Herr Wormann ganz konkret härtere Strafen für Lebensmittelhersteller und bessere Kontrollen.
Ja, Herr Maske, finden Sie auch, dass man eigentlich Sünder da in dem Bereich härter bestrafen muss?
Die Strafmaßnahmen, die möglich sind, sind sehr hoch. Wir haben die Möglichkeit, Bußgelder bis zu 100.000 Euro zu verhängen, Geldstrafen, Haftstrafen bis zu 5 Jahre in besonders schweren Fällen. Wir finden die Strafmaßnahmen angemessen. Sie müssen nur angewendet werden durch die Strafverfolgungsbehörden. Und dort gibt es Defizite.
Da noch eine kurze Antwort von Herrn Rücker mit Blick auf die Uhr.
Also Strafmaßnahmen gibt es ja nur gegen Personen. Wir haben ein Individualstrafrecht. Was wir bräuchten, ist ein Unternehmensstrafrecht, weil häufig können Sie nicht herausfinden, wer ist denn verantwortlich. Und die meisten Bußgelder, die tatsächlich verhängt werden, die liegen eher im zwei- oder dreistelligen Bereich. Das ist also etwas, was nicht wirklich abschreckend ist. Was hier helfen würde, ist, wenn das, was die Lebensmittelkontrollbehörden feststellen in den Unternehmen, öffentlich gemacht wird. Denn dann müssen die Behörden auch damit, die Unternehmen auch damit rechnen, dass im Zweifelsfalle, wenn es wirklich gravierend ist, die Kunden wegbleiben. Das schafft den wesentlichen Anreiz.
Ja, wir kommen damit schon zum Ende des Marktplatzes von der Grünen Woche. Danke an alle, die mitgemacht haben, an Susan Fiak, an Martin Rücker, an Mike Maske und Georg Schreiber. Danke an Dieter Nürnberger für die Hörerfragen, an alle Hörerinnen und Hörer, die sie gestellt haben oder die einfach nur zugehört haben, an die Agrarsoziale Gesellschaft, bei der wir in diesem Jahr wieder zu Gast waren. Gleich kommt hier im Deutschlandfunk die Sendung Umwelt und Verbraucher mit Britta Fecker am Mikrofon. Und da geht es um sozial gerechtes und klimafreundliches Sanieren. Das ist eines der Themen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Georg Ehring.